Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Familieninitiative im Gegenwind. Die neueste SRG-Umfrage spricht von einer Zustimmung von 49%. Das ist deutlich weniger als vor einem Monat. Dann Rüge für den Musterschüler. Deutschland soll nicht nur exportieren, sondern mehr für den Binnenmarkt tun, fordert die EU. Geduldsprobe für Timoschenko. Das ukrainische Parlament hat den Entscheid über die Ausreise der Politikerin erneut verschoben. Und schließlich, wenn der Herr Doktor in die Schule kommt.
Wir sprechen als erstes über Luftholen. Und beim Luftholen gibt es manche, die haben Schwierigkeiten. Dann nennt man das Asthma. Hast du irgendwann sowas gehabt?
Nein.
Mhm. Du kriegst immer gut Luft.
Ja.
Die Fragen haben sich in den letzten 100 Jahren verändert, der Ton offenbar nicht. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der Stichtag ist am 24. November. Aber hätten wir bereits letzte Woche abgestimmt, wäre die 1:12-Initiative deutlich durchgefallen. Das zeigt die zweite repräsentative Umfrage, die das GFS-Forschungsinstitut im Auftrag der SRG durchgeführt hat. Die breite Zustimmung zur Familieninitiative ist stark geschwunden und der Ausgang bei der Autobahnvignette, der ist noch offen. Max Ackermann mit den Details.
Alle drei Vorlagen verlieren an Unterstützung. Besonders deutlich ist der Einbruch bei der Familieninitiative der SVP. Vor einem Monat noch wollten 2 von 3 Stimmberechtigten die Vorlage annehmen. Jetzt ist dieser Vorsprung auf wenige Prozentpunkte zusammengeschmolzen. Hält der Trend an, rechnen die Leute des GFS-Forschungsinstituts am 24. November mit einem Nein. Schon praktisch sicher scheint die Ablehnung der 1:12-Vorlage. Nur noch 36% der Stimmberechtigten sind sicher oder eher dafür, während 54% die Initiative ablehnen. Im Vergleich zur ersten Umfrage hat in praktisch allen Lagern und auch bei parteiunabhängigen Leuten die Ablehnung zugenommen. Das ist selbst bei den Sozialdemokraten der Fall, aus deren Reihen die Initiative stammt. Eher ungewöhnlich ist die Entwicklung bei der 100-Franken-Vignette. In der Regel gewinnt bei Behördenvorlagen die Abstimmungsempfehlung von Bundesrat und Parlament an Boden, je näher der Abstimmungstermin rückt. Hier scheint es gerade umgekehrt zu sein. Die Gegnerinnen und Gegner der teureren Autobahn-Vignette können zulegen. Noch bleiben zwar die Befürworter knapp in Front, aber der Unterschied liegt im Bereich der statistischen Fehlerquote. Alles deutet auf ein äußerst knappes Resultat hin.
Max Ackermann, warum die Zustimmung zur Familieninitiative so stark geschwunden ist, nach den Nachrichten mit Jonas Bischoff.
In Zürich wirft die Staatsanwaltschaft mehreren Stadtpolizisten vor, sie hätten sich mit sexuellen Dienstleistungen bestechen lassen. Gegen 3 der 5 festgenommenen Beamten hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. Sie sollen Personen aus dem Rotlichtmilieu vor geplanten Polizeikontrollen gewarnt und Verzeihungen unterlassen haben. Gegen 7 Personen aus dem Milieu hat die Staatsanwaltschaft ebenfalls Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, sie sollen Kreditkarten von Freiern missbräuchlich belastet und die Polizisten bestochen haben. Administrativ Versorgte in der Schweiz sollen laut dem Bundesrat rehabilitiert werden. Dies gilt für Personen, die bis 1981 ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten eingewiesen wurden, wegen Arbeitsscheu, lasterhaften Lebenswandels oder Liederlichkeit. Der Bundesrat anerkennt, dass den Betroffenen damals Unrecht widerfahren ist. Finanzielle Entschädigungen für die Administrativversorgten sind jedoch vorerst keine vorgesehen. Ausländerinnen und Ausländer sollen weiterhin nur beschränkt Grundstücke in der Schweiz kaufen dürfen. Der Bundesrat hat seine Meinung geändert und will die sogenannte Lex Koller nun doch beibehalten. Noch vor 6 Jahren hatte er das Gesetz abschaffen wollen. Seit der Finanzkrise hat im Ausland das Interesse an Grundstücken in der Schweiz deutlich zugenommen. Nun sieht der Bundesrat die Lex Koller als Instrument, das die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt dämpfen kann. 0,7% mehr Lohn für das Bundespersonal im nächsten Jahr. Dies ist das Ergebnis der Lohnverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Angestelltenverbände hatten ursprünglich ein Plus von 1% gefordert. Die Lohnerhöhung muss nun auch noch vom Gesamtbundesrat bewilligt werden. Wer seine Arbeitsstelle verliert oder aufgibt, muss sich noch während der Kündigungsfrist um neue Stellen bewerben. Ansonsten kann das Arbeitslosengeld gekürzt werden. Das Bundesgericht hat einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum Recht gegeben. Dieses hatte das Arbeitslosengeld eines Mannes gekürzt, weil sich dieser während der Kündigungsfrist nicht ausreichend um eine neue Stelle bemüht habe. Die EU-Kommission will die hohen Exportüberschüsse Deutschlands prüfen. Es gehe nicht darum, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu kritisieren, sagte EU-Kommissionschef Barroso in Brüssel. Vielmehr wolle die EU-Behörde klären, ob die deutsche Exportstärke der europäischen Wirtschaft schade und ob Deutschland mehr tun könnte, um die Ungleichgewichte zwischen den EU-Staaten zu verringern. Die Europäische Union setzt die Ukraine unter Druck. Dies, nachdem sich das ukrainische Parlament nicht auf eine Freilassung der Ex-Premierministerin Julia Timoschenko einigen konnte. Ein Sprecher des EU-Erweiterungskommissars sagte in Brüssel, die Unterzeichnung bilateraler Verträge mit der Ukraine sei in Gefahr, sollte es im Fall Timoschenko keine entscheidende Bewegung geben. Nach dem Taifun auf den Philippinen wächst die Verzweiflung. Tausende haben auf der Insel Leyte ein Depot mit Reissäcken gestürmt. Dabei stürzte eine Wand des Gebäudes ein und erschlug 8 Menschen. Die offizielle Zahl der Taifunopfer stieg auf über 2300. Noch immer werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8235 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.702 Punkten, ebenfalls ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,20 gehandelt, der Dollar zu 91,55 Rappen. Das Wetter. Am Donnerstag gibt es zunächst Hochnebel mit einer Obergrenze von 1200 bis 1600 Metern. In den Bergen und im Süden scheint noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag oder Abend fällt vielerorts Regen und oberhalb von 600 Metern Schnee. Die Temperatur liegt im Norden bei 6, im Süden bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Neinsager sind im Vormarsch. Bei den Abstimmungsvorlagen gibt es ein Umdenken, sagt die neueste Meinungsumfrage der SRG. Gut so, findet unser Gesprächspartner. Für den Headhunter wäre ein Ja zur 1:12-Initiative ein wirtschaftlicher Tiefschlag.
Wenn die Initiative angenommen wird, dann sind wir die Schweiz, bleiben die Schweiz. Und die Schweiz ist ja etwas kleinräumig, also werden wir uns auch mit den kleineren Firmen zufrieden geben müssen.
Dann Polizisten im Milieu. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit. Vergiftetes Lob aus Brüssel.
By the way, we'd like to have more Germanys, if I may say so, in Europe.
Ich hätte gerne mehr Deutschlands in Europa, sagt EU-Kommissar Barroso und kritisiert dann Berlin trotzdem. Hilferuf in Washington. Amerikas Indianer fühlen sich bedroht, selbst in ihren Reservaten. Außerdem milde Richter für große Umweltsünder und schließlich ein Blick über die Schultern des Schulzahnarztes. Früher ging es um Mangelernährung, heute ist es das Übergewicht. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Vor einem Monat noch wollten 2/3 der befragten Stimmberechtigten Ja sagen zur Familieninitiative der SVP. Nun hat der Wind gedreht, es dürfte eng werden für die Initiative. Was ist passiert? Max Ackermann.
Umfragen können Politik machen, das zeigt sich an der Familieninitiative. Erst das für sie schockierende Resultat der ersten Trendumfrage vor einem Monat habe die Gegnerinnen und Gegner aufgeschreckt, glaubt die Politologin Martina Imfeld vom GFS Forschungsinstitut, und sie macht es am SP-Parteipräsidenten fest.
Christian Levrand hat das exemplarisch gesagt, die hätten die Initiative unterschätzt und ihre Kampagnenaktivitäten in der Folge wirklich verstärkt und lanciert überhaupt erst.
Seither läuft die Nein-Kampagne deutlich runter, während die SVP ungewohnt passiv blieb. Vielleicht hätten sich die Initianten zu sicher gefühlt, mutmaßt die Politologin. Aber wichtiger sei wohl noch, dass die Familienpolitik nicht das Kernthema der SVP sei.
Diese Initiative wurde lanciert vor den Wahlen 2011. Vielleicht war sie mehr als Wahlkampfinstrument gedacht, als wirklich inhaltlich fundiertes Abstimmungsgut.
Nächsten Februar wird über die Initiative gegen die Masseneinwanderung abgestimmt. Da wird die SVP mit Sicherheit mehr Geld und Energie in die Kampagne stecken als jetzt bei der Familieninitiative. Bei der droht nun plötzlich ein Nein. Zwar sei der Ausgang noch offen, betont Martina Imfeld, aber
wenn wir die Werte der ersten Umfragewelle beiziehen und eben die Entwicklung dieser Aufbau des Neins uns vor Augen führen, können wir eine leichte Tendenz für ein Nein am 24. postulieren.
Tatsächlich hat in praktisch allen Parteien der Nein-Anteil zur Familieninitiative zugenommen, besonders stark bei den Freisinnigen. Und bei der CVP haben die Frauen das Ja der Parteileitung in ein Nein der Gesamtpartei umgebogen. In der Regel steige der Nein-Anteil bei Initiativen ohnehin an, je näher der Abstimmungstermin rücke und je mehr die Stimmberechtigten über die Vorlage wüssten, sagt GFS-Leiter Claude Longchamp. Bei sympathisch klingenden Vorlagen, wie jetzt bei der Familieninitiative, sei der Absturz aber besonders heftig.
Es sind in der Regel Vorlagen, die mit einem hohen, positiv besetzten Symbolgehalt beginnen und dann aber die Schwäche der Initiative eigentlich recht drastisch zum Vorschein kommt, und das löst im Wesentlichen diesen Meinungswandel aus.
Ähnlich war es vor einem Jahr bei der Initiative zum Schutz vor dem Passivrauchen. Auch dort sah es lange nach einem sehr guten Resultat aus. Zum Schluss gab es bescheidene 34% Ja-Stimmen. So schlecht wird es der Familieninitiative sicher nicht ergehen. Noch immer ist gar ein Sieg möglich. Aber die Hochstimmung bei den Initiantinnen dürfte vorbei. Die Zuversicht der Gegner dafür zurück sein.
Informationen zur zweiten Umfrage des Forschungsinstituts GFS im Auftrag der SRG. Sie wurde zwischen dem 1. und 8. November bei 1409 repräsentativ ausgewählten Stimmberechtigten durchgeführt. Ist sie das längst fällige Signal an die Abzocker oder ein überflüssiges Lohndiktat vom Staat? An der 1:12-Initiative der Jungsozialisten scheiden sich die Geister. Gestern hat der Sozialethiker Hans Ruh dargelegt, weshalb er am 24. November mit Ja stimmen wird. Heute ist ein Gegner an der Reihe. Guido Schilling arbeitet als Headhunter. Er sucht für Firmen, also jene Verwaltungsräte und Manager, die lohnmäßig oben aufschwingen. Ich habe ihn deshalb zuerst gefragt, wie wichtig ist denn der Lohn als Köder für Top-Leute?
Der Lohn ist eine ganz wichtige Rahmenbedingung, jedoch genauso wichtig ist die Aufgabenstellung, die Herausforderung, die auf diese zukünftige Führungskraft wartet, natürlich das Team und sicher auch der Name des Arbeitgebers.
Reden Sie denn mit, wenn es um die Höhe des Gehalts geht, oder müssen Sie sich strikt an die Vorgaben Ihrer Auftraggeber halten?
Ja, zu meinem Beruf ist das eine ganz wichtige Grundlage, dass ich den Auftraggeber entsprechend berate. Was ist die richtige Entschädigung? Wie sind die Personen, die er sucht, die er in die Selektion mit einbeziehen will, heute entschädigt? Wie sind die spezifischen Anstellungskonditionen, wenn er jemand von einem ganz anderen Land für die Schweiz rekrutieren will? Da geht es ja häufig darum, dass wenn es um international, global ausgerichtete Führungskräfte zu gewinnen gilt, dass man sich mit deren Anstellungsbedingungen in dessen Land auseinandersetzt. Das sind Themenstellungen, die ich sehr detailliert mit meinem Auftraggeber bespreche.
Also der sogenannte Markt, der bestimmt letztlich, wie viel bezahlt wird.
Der Marktwert ist ein ganz wichtiges Kriterium, denn eine Führungskraft, welche sich 24 Stunden häufig während 7 Tagen in irgendeiner Art und Weise für seinen Beruf hineingibt, will dafür auch entsprechend entschädigt werden, und der sieht natürlich, wie sieht es bei der Konkurrenz aus.
Viele Gegner sagen ja, wenn die Initiative durchkommt, dann kommen weniger oder keine guten international gefragten Leute mehr in die Schweiz. Glauben Sie das wirklich?
Nein, das glaube ich in dieser Art und Weise überhaupt nicht. Wir haben exzellente internationale Kräfte hier, aber es werden weniger ganz große Unternehmen in der Schweiz ihren Hauptsitz haben. wir mit einer 1:12 Situation haben wir einen Rahmen gesetzt von so und so viel Hierarchiestufen, die wir entschädigen können. Stellen Sie sich vor, eine kleine Firma, einen Handwerksbetrieb, welche 3 Stufen hat, er hat den Inhaber, es hat ein paar Abteilungsverantwortliche und es hat die Mitarbeiter. Da gibt es vielleicht, dass der Chef 2 oder 3-mal mehr verdient als der Mitarbeiter. Wenn das Unternehmen aber auf der ganzen Welt tätig ist und 200.000 Mitarbeiter hat, hat es bis zum obersten Chef vielleicht 15 Ebenen. Also wenn die Initiative angenommen wird, dann sind wir die Schweiz, bleiben die Schweiz. Und die Schweiz ist ja etwas kleinräumig, also werden wir uns auch mit den kleineren Firmen zufrieden geben müssen.
Viele Schweizer finden es ja unerträglich, dass manche Kaderleute Millionen kassieren, selbst wenn sie ihre Firmen herunterwirtschaften. Das ist ja auch der Hintergrund dieser Initiative. Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen?
Es hat sich in den letzten Jahren eine ganz schlechte Situation zum Thema der Entlöhnung entwickelt. Insbesondere auch in der Schweiz. Es hat eine Selbstbedienungskultur gegeben. Das hat sicher etwas mit dem zu tun, dass wir einige Spitzenkräfte hatten, die ein paar Jahre in den Unternehmen waren, welche ausgezeichnete Resultate erwirtschaftet haben. Durchschnittliche Verwaltungsräte haben zugelassen, dass die sich von Jahr zu Jahr höhere Boni ausschütten durften. Und das ist eskaliert. Das hat dazu geführt, dass Mitarbeiter in deren Unternehmen sehr enttäuscht waren über dessen Top-Management, die Unternehmen zum Teil verlassen haben. Sind sie dann immer die Besten, die gehen, weil sie enttäuscht sind, weil die haben Alternativen in anderen Unternehmen, die nachhaltiger unterwegs sind. Und diese Spirale ist gebrochen worden. Zum guten Glück ist sie gebrochen worden. Und jetzt in dieser Abwärtsbewegung kommt die Initiative, wo ich allerdings der Meinung bin, dass das Schweizer Volk verstanden hat, dass diese Initiative nur noch ein Ausläufer ist und der Peak schon vor einigen Monaten überschritten wurde.
Also heute, wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es dieses sogenannte Lohndiktat vom Staat nicht mehr, weil der Markt und die Arbeitswelt sich eigentlich von sich aus regeneriert hat, verbessert hat.
Es sind 15, 20 Spitzenmanager gewesen, welche diese Selbstbedienungskultur hatten. Diese sind bereits nicht mehr am Ruder und von daher sind diese auch in den Unternehmen, die wären auch nicht mehr tolerierbar, weil die Mitarbeiter haben sich beklagt und aufgrund dessen sind die Initianten natürlich mit dieser Initiative gekommen, doch die Situation, wo so etwas zu regeln wäre, das ist bereits Vergangenheit.
Guido Schilling, wenn die Initiative früher gekommen wäre, hätten Sie denn ja gestimmt?
Ich bin ein sehr liberal denkender Mensch und hätte mir nie vorstellen können, dass ein Staat vorschreiben muss, was ist die Lohnobergrenze. Sondern der Aktionär soll doch sagen, jetzt ist genug, ich möchte gerne eine andere Führungskraft und es gibt viele gute Manager.
Guido Schilling, Sie werden am 24. November Nein stimmen. Sie sind gegen diese Initiative. Was ist denn das richtig Schlimme daran aus Ihrer Sicht?
Ich bin der Meinung, es wäre ein ganz schlechtes Zeichen für die Schweiz, nämlich, dass wir nicht mehr auf internationale Firmen, die von der Schweiz aus die ganze Welt steuern, setzen, sondern nur noch auf nationale Gesellschaften oder auf Gesellschaften, die vielleicht nur noch in Europa tätig sind. Denn auf die ganz Großen müssten wir verzichten, wenn wir die 1:12 Initiative annehmen.
Ich habe den Befürworter der 1:12 Initiative gestern gefragt, also frage ich Sie auch heute. Wie wird es ausgehen? Ein Ja oder ein Nein am Schluss?
Ich bin der Meinung, die Initiative wird abgelehnt, weil die Schweizer daran glauben, dass die starken Firmen in der Schweiz bleiben sollen.
Das waren Einschätzungen und Positionen von Guido Schilling. Er arbeitet in Zürich als Headhunter für Verwaltungsräte und Manager. Der Fall sorgt seit gestern für Schlagzeilen. In einer Zürcher Rotlichtbar sind unter anderem 5 Zürcher Stadtpolizisten festgenommen worden. Ihnen wird passive Bestechung, Begünstigung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Heute verlangte die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, dass 3 der 5 Beamten in Untersuchungshaft gesetzt werden sollen. Roland Wermelinger.
Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft nun Antrag auf Untersuchungshaft für 10 Personen gestellt. 3 davon sind Polizisten. Gegen 2 weitere wird weiter ermittelt. Sie wurden aber vorläufig freigelassen, weil man bei ihnen keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr vermutet. Der Polizeikommandant hat sie vorläufig beurlaubt. Die Nachtclub-Mitarbeiter sollen Kunden abgezockt haben, indem sie ihre Kreditkarten viel höher belasteten als Leistungen bezogen wurden. Die Polizisten, und zwar fast ein Drittel der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte, sollen dabei aktiv weggeschaut haben. Und noch viel mehr, Corinne Bouvard von der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft.
Ihnen wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen aus dem elektronischen Polizeisystem weitergegeben haben. Zudem wird Ihnen auch vorgeworfen, Personen aus dem Milieu vor Polizeikontrollen gewarnt zu haben, dies jeweils gegen sexuelle Dienstleistungen und oder Gratiskonsum von Getränken und Essen.
Die verhafteten Polizisten schweigen oder streiten die Vorwürfe ab und die Stadtpolizei Zürich verspricht abzuklären, ob es sich hier um einen Einzelfall handelt. Polizeisprecher Marco Cortesi.
Es geht jetzt einmal darum abzuklären, ist das ein Fehlverhalten von 1, 2 oder allenfalls eben 3 Personen oder ist etwas im System, das man nicht richtig kennt.
Sittenpolizisten sind besonders exponiert, denn das Rotlichtmilieu ist eine andere Welt, da gelten andere Regeln, sagt Jean-Pierre Méon, Präsident des Vereins Transparency International Schweiz, der sich mit der Korruption und ihren Folgen auseinandersetzt. Der Grad zwischen dem Vertrauen, das zu den Rotlichtgrößen aufgebaut werden muss, und der nötigen Distanz bei feilgebotenen Gefälligkeiten, er sei schmal.
Und da ist es sehr leicht, die Grenze zu überschreiten. Und wenn man das einmal getan hat, dann gibt es kein Zurück mehr.
Die Ermittlungen gehen nun weiter.
Die EU-Kommission knüpft sich Deutschland vor. Der Grund: die riesigen deutschen Exportüberschüsse. Wenn ein Land besonders viel exportiert, verstärkt das nämlich das Ungleichgewicht in der Eurozone. Doch es scheint, als habe die EU-Zentrale Angst vor ihrem eigenen Mut. Sie eröffnet nämlich nicht ein offizielles Verfahren, sondern bloß eine Untersuchung. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Die Ankündigung war Chefsache. Kommissionspräsident Barroso trat vor die Medien.
This should not be perceived as Europe being in disagreement with Germany's competitiveness. On the contrary.
Wir haben nichts gegen die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, sagte er. Im Gegenteil, es ist gut für Europa, dass mit Deutschland die größte Volkswirtschaft der EU stark bleibt und ihr exportorientiertes Wachstum beibehält. Deutschland exportiert weit mehr, als es importiert. Der Exportüberschuss liegt seit Jahren klar über dem ohnehin schon hohen Grenzwert, den die EU sich gegeben hat. Die EU hat das lange tatenlos geschluckt, ob aus Angst vor dem mächtigen Berlin oder aus Rücksicht auf die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands, sei dahingestellt. Jetzt wird die EU also aktiv. Eine solche Untersuchung, wie heute angekündigt, kann zu wirtschaftspolitischen Auflagen führen und, wenn Deutschland die nicht erfüllt, sogar zu happigen Bußen. Doch Barroso drohte heute nicht. Er übte sich im Gegenteil in Vorsicht.
We cannot at this stage make speculations about what are going to be the outcomes.
Wir wissen nicht, was herauskommen wird, wenn unsere Experten die deutsche Volkswirtschaft einer objektiven Prüfung unterziehen. Eigentliche Kritik äußerte er nur einmal und sehr sanft.
The reality is that Germany has been so far the biggest winner of the internal market.
Kein EU-Land habe so stark profitiert vom EU-Binnenmarkt wie Deutschland mit seiner starken Industrie. Also sei es nur fair, wenn Deutschland jetzt zum Beispiel seinen Dienstleistungsmarkt für andere EU-Länder öffne. In Deutschland werden trotz dieser Vorsicht viele Ökonomen die Bemerkungen Barrosos als Angriff auf die wettbewerbsfähige deutsche Wirtschaft verstehen. Aber außerhalb Deutschlands geht Barroso auch heute vielen Ökonomen zu wenig weit. Deutschland habe vor der Krise davon profitiert, dass die anderen Euro-Länder auf Pump seine Waren gekauft hätten, sagen sie. Und heute profitiere es dank der Krise von einem für seine Stärke zu tiefen Euro. Die Krisenländer hingegen litten wegen Deutschland unter einer immer noch zu starken Währung. Von alledem sagte Barroso aber nichts, im Gegenteil.
By the way, we'd like to have more Germanys, if I may say so, in Europe.
Wir hätten gern mehr exportstarke Länder wie Deutschland in Europa. Viele Ökonomen halten diese Vorstellung für naiv. des einen Exportüberschuss ist des anderen Exportdefizit, sagen sie. Und wenn sich ein Land über Exporte allein gesund stoßen will und selber nicht entsprechend konsumiert, tut es das auf Kosten anderer und bringt das System ins Ungleichgewicht. Ein Argument, mit dem kürzlich auch das US-Finanzamt und der Internationale Währungsfonds Deutschland öffentlich kritisierten.
Das war aus Brüssel Urs Bruderer. Im ukrainischen Parlament kam es heute zu tumultartigen Szenen. Zum wiederholten Mal haben es die Abgeordneten nicht geschafft, darüber zu beraten, ob die inhaftierte Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko aus der Haft entlassen werden soll oder nicht. Das ist deshalb so wichtig, weil die EU und die Ukraine Ende Monat einen Assoziierungsvertrag unterzeichnen wollen. Und die Freilassung von Timoschenko ist die Bedingung dafür. Peter Giesling.
Man sei zwar eigens wegen Julia Timoschenko zusammengekommen, doch wegen parlamentsinterner Streitereien liege jetzt gar kein Text vor, über den man beraten könne, meinte der Parlamentspräsident heute Vormittag in Kiew. Und unter tumultartigem Lärm nahm die Sitzung ein jähes Ende. Schon vergangene Woche hat das Parlament das Timoschenko-Traktandum vertagt. Vor allem der ukrainische Staatspräsident Janukowitsch tut sich besonders schwer, seine wichtigste politische Gegnerin aus dem Gefängnis zu entlassen oder gar zu begnadigen. Er versucht nun, hinter den Parlamenten Deckung zu gehen. Deshalb hätte dieses heute darüber entscheiden sollen, ob Julia Timoschenko wenigstens vorübergehend zur medizinischen Versorgung freikommen kann. Doch im ukrainischen Parlament tut sich auch die Regierungspartei schwer, Julia Timoschenko, wenn auch nur für kurze Zeit, aus dem Gefängnis freizulassen. Sie will, wie der Präsident, vor allem verhindern, dass sich Julia Timoschenko bei der nächsten Präsidentenwahl bewerben kann. Für Vadim Kolesnitschenko, einen der wenigen erklärten EU-Kritiker im ukrainischen Parlament, ist klar, im Fall der umstrittenen Timoschenko gehe es der Europäischen Union letztlich doch gar nicht um die Frage, ob die Politikerin mit dem blonden Haarkranz nun aus politischen oder aus juristisch gerechtfertigten Gründen hinter Gittern stecke. Julia Timoschenko soll nach dem Willen der EU doch nur freikommen, damit das Regime des jetzigen Präsidenten ins Wanken kommt. Die beiden EU-Emissäre Kwasniewski und Cox, welche für die heutige Parlamentssitzung wieder nach Kiew gepilgert sind, sie hoffen jetzt, dass die Verkhovna Rada, das ukrainische Parlament, am kommenden Dienstag definitiv über Julia Timoschenko entscheiden wird. Doch auch dann wird man sich im Parlament wohl wieder schwer tun. Gut möglich, dass sich die EU-Führung dann Ende November auf ihrem Gipfel in Vilnius darüber streiten wird, ob das geplante Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der Ukraine auch dann unterzeichnet werden kann, wenn Julia Timoschenko nicht, wie von der EU ursprünglich ultimativ gefordert, freikommt. Bis dann, bis zum Gipfel in Vilnius, werde sich aber auch der ukrainische Präsident selbst eine präsidiale Entscheidung offen halten, meint der Kiewer Politologe Wladimir Fesjenko. Vielleicht werde Janukowitsch ja im allerletzten Moment doch noch dem Wunsch der Europäischen Union entsprechen. Im Übrigen, die Hinwendung Janukowitschs Richtung EU sei letztlich keine Herzensangelegenheit des ukrainischen Präsidenten.
Выбор Януковича – это не столько выбор Европы.
Janukowitsch will eigentlich gar nicht so sehr Richtung EU. Er wird mehr von einer Angst vor Russland und vor Putin Richtung Europa getrieben. Er will nicht zu einer Marionette Putins werden. Russland will die Ukraine mit Nachdruck davon abbringen, wirtschaftlich westwärts zu rutschen. Kiew, so Moskau, solle vielmehr der russisch-weißrussisch-kasachischen Zollunion beitreten. Und Moskau hat in den letzten Wochen gegenüber Kiew auch demonstriert, was es bedeutet, wenn der Ukraine ein Wirtschaftskrieg erklärt wird. Riesige ukrainische Lastwagenkolonnen mit verderblicher Ware haben sich so jüngst vor den russischen Grenzübergängen gestaut. Diese Drohkulisse aus Moskau dürfte sich aber eher kontraproduktiv ausgewirkt haben. Denn mancher EU-Politiker ist jetzt vielleicht, Julia Timoschenko hin oder her, noch sehr viel mehr davon überzeugt, dass man die Ukraine keinesfalls Russland preisgeben dürfe.
Mit Peter Gieslinger ist es 18 Uhr und 29 Minuten geworden. Sie hören Echo der Zeit. Hier geht's weiter mit Umweltsünden in Spanien und in Ecuador und mit Kindern, die heute noch genauso gern A sagen wie früher, wenn der Doktor es denn so will. Zuerst aber in die USA. Einmal im Jahr kommen sie nach Washington, die Vertreter der 566 staatlich anerkannten Indianerstämme. Dort treffen sie sich mit sämtlichen Mitgliedern der amerikanischen Regierung. Barack Obama hat diese Tradition begründet. Er will so die Beziehungen zu den rund 5 Millionen Ureinwohnern vertiefen und deren zum Teil misslichen Lebensumstände verbessern. Beim heutigen Treffen steht die Kriminalitätsbekämpfung zuoberst auf der Agenda. In den Reservaten steht es schlecht um die Sicherheit. Wer sollte man?
Ted Quasula ist ein Mitglied des Hualapai-Stammes aus Arizona und verfügt über 40 Jahre praktische Erfahrung in der Strafverfolgung. Die überdurchschnittlich hohe Kriminalitätsrate in Indianerreservaten habe einen einfachen Grund.
Police officers. There's not simply not enough.
Zu wenig Polizisten. Laut Statistik hat es in Reservaten nur halb so viele Polizisten wie sonst in den USA.
So when you're 50% down, it's very difficult to do crime prevention, for example. Because you're so busy reacting from crime to crime to crime. There's no time to go out and be amongst the community and hopefully prevent crime. It shouldn't happen in the first place. But that's the big problem.
Prävention sei unter solchen Bedingungen gar nicht möglich, weil man damit beschäftigt sei, auf Vergehen und Verbrechen nur noch zu reagieren, erzählt Quasula. Eine untragbare Situation.
And it's tragic in that when a mother calls the police because a child has been hurt.
Es komme vor, dass man nicht einschreiten könne, wenn eine Mutter anruft und meldet, dass ihr Sohn in Gefahr sei. Oft seien nur ein, zwei Polizisten im Dienst, zum Teil meilenweit voneinander entfernt, in einem riesigen, isolierten Gebiet.
And they're over here, miles apart. Indian country is so vast and so many cases isolated, barren, with homes way out.
Eine Kommission, eingesetzt vom US-Präsidenten und vom US-Parlament, kommt ebenfalls zu diesem Schluss. Es hat unter anderem zu wenig Polizisten. Die Kommission hat untersucht, warum die Kriminalität auf indianischem Gebiet so hoch ist. 2,5-mal so viele Verbrechen wie im US-Schnitt, 10-mal so viel häusliche Gewalt, die Jugendkriminalität ebenfalls deutlich häufiger. Troy Aid, ein ehemaliger Staatsanwalt aus Colorado, ist Chef dieser Indian Law and Order Commission und erklärt, das aktuelle System funktioniere grundsätzlich nicht.
It's a legacy system. That is to say that back when the United States was being settled, back in the late 19th century, this system was created. But then the whole country grew up and attitudes changed, but the law remained frozen in time.
Das Justiz- und Polizeiwesen in den Reservaten stamme aus dem 19. Jahrhundert. Die Zeiten hätten sich geändert und genauso brauche auch das System Veränderungen. 40 Reformvorschläge hat die Kommission erarbeitet. Vor allem sollen die Stämme mehr Kompetenzen erhalten. Allzu oft hat die Bundesregierung bis heute das Sagen. Das sei ungewöhnlich.
The federal government's role in Indian country is unusual. It's not what we would expect to see in the United States today with local governments and, you know, like the Canton system that you have. I mean, that's what we would expect to see. Self-governing reservations.
In den USA würden die Bundesstaaten und die Gemeinden viele Aufgaben bei der Kriminalitätsbekämpfung ausführen, ähnlich wie in der Schweiz die Kantone. Das sollte auch in den Reservaten so sein, sagt er, weil die Behörden vor Ort am effizientesten arbeiteten und mit den Gegebenheiten am besten vertraut seien. Dazu gehöre, dass die Stammespolizisten und die Stammesgerichte auch gegen Nicht-Indianer vorgehen dürfen. Das ist heute nicht möglich, selbst wenn ein Nicht-Indianer eine Kriminaltat in einem Reservat begeht. Dabei gelten die Grundrechte der US-Bürger auch dort. Für Theresa Pulley von einem Stamm, der im Colville-Reservat im Nordwesten der USA lebt, ist das im Richterinnenalltag eine große Schwierigkeit. Die Angst von US-Bürgern, vor einem Stammesgericht schlechter behandelt zu werden, sei absolut unbegründet, sagt sie. Zugleich hofft sie, künftig auch öfter bei schwerwiegenden Delikten urteilen zu dürfen. Zum Teil sind auch da bis heute die Bundesbehörden zuständig. Viele Straftaten in den Reservaten seien eine Folge von Suchtproblemen oder einer angeschlagenen psychischen Verfassung.
So it seems like if you address the substance abuse and mental health issues and use incarceration in very small doses just to encourage better choices, you have better results. And it's absolutely true on the Tulalip Indian Reservation.
Stammesgerichte würden solche Taten primär mit Maßnahmen statt mit Gefängnisstrafen ahnden und sie hätten damit Erfolg. Die Indianer äußerten sich positiv zur Arbeit der Kommission und sie hoffen nun, dass Washington möglichst viele dieser Vorschläge umsetzt und auch die nötigen Kredite spricht.
Elf Jahre ist es her, dass vor Spaniens Küste der Öltanker Prestige sank. 77.000 Tonnen Schweröl landeten im Meer. Tote Fische und Vögel, verschmutzte Strände waren die Folge. Es war die größte Umweltkatastrophe des Landes. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Hauptangeklagten Strafen zwischen 5 und 12 Jahren gefordert. Doch nun hat es lauter Freisprüche gegeben. Hans-Günther Kellner ist freier Journalist und hat den Fall verfolgt. Ich habe ihn gefragt, sagen die Richter denn damit, der Unfall sei unvermeidlich gewesen?
Nein, das sagen sie nicht. Das Gericht hat lediglich entschieden, dass hier keine Straftat begangen worden ist. Es wäre eine Straftat gewesen, hätte zum Beispiel der Kapitän gewusst, dass der Tanker in einem schlechten Zustand war. Das Gericht hat gesagt, das hätte man dem Kapitän nicht nachweisen können, davon gewusst zu haben. Deshalb ist er nicht verurteilt worden. Das Gericht hat aber nicht darüber geurteilt, dass dieses Unglück unvermeidbar gewesen wäre.
Die damalige Regierung Asna wollte nicht, dass der havarierte Tanker an Land fuhr. Beim Abtransport ist er dann später zerbrochen. Hat das Gericht dazu etwas gesagt?
Nur indirekt. Es hat nicht darüber geurteilt, ob die Regierung Asnar damals richtig gehandelt hat. Es hat allerdings darüber geurteilt, dass sie damals das Recht hatte, so zu entscheiden. Denn der Kapitän ist ja verurteilt worden, weil er sich der Anordnung widersetzen wollte, das Schiff aufs offene Meer hinauszuschleppen. Er wollte in einen sicheren Hafen. Im Nachhinein sagen alle Menschen, die mit Seefahrt zu tun haben und vor allen Dingen auch die Fischer vor Ort schon von Beginn an, dass es besser gewesen wäre, dem Kapitän zu folgen und das Schiff tatsächlich in einen sicheren Hafen zu fahren. Die Regierung Asnar hat damals anders geurteilt. Das Gericht sagt, sie hatte das Recht dazu und hat auch hier keine Straftat begangen. Allerdings, wie gesagt, es war wohl die falsche Entscheidung.
Der Untergang der Prestige vor La Coruña hat zur schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte Spaniens geführt. Wie sieht es denn heute aus vor der Nordwestküste? Gibt es da noch Folgeschäden?
Nein, das ist das Überraschendste, wie schnell sich die Natur von so einem wirklich sehr, sehr schweren Unglück erholen kann. Wenn man die Gegend vor 11 Jahren gesehen habe, ich habe die damals sehr intensiv bereist zu dem Zeitpunkt des Unglücks und bin mehrmals diese Strände auch nochmal abgefahren. Es ist wirklich wunderschön zu sehen, wie schnell sich die Natur von so etwas erholen kann. Es sind keine Rückstände von Öl mehr zu sehen und auch in den Fischen oder Muscheln haben Meeresbiologen keine Rückstände von Schweröl nachweisen können.
Es gab während des Prozesses ja auch sehr hohe Schadenersatzforderungen in der Höhe von etwa 4 Milliarden Euro. Was ist denn daraus geworden?
Die Fischer haben schon Ausgleichszahlungen erhalten, schon während des Unglücks. Die konnten ja ganz lange Zeit nicht hinausfahren. Dafür sind sie entschädigt worden, allerdings von der spanischen Regierung, nicht von der Reederei dieses Tankers. Und die Reederei wird jetzt auch nichts bezahlen müssen. Das heißt, die spanische Regierung bekommt dieses Geld auch nicht zurück.
Weshalb hat der Prozess eigentlich so lange gedauert? Es ist 11 Jahre her, seit das passierte.
Ja, dazu muss man mal in Concorbion gewesen sein. Das ist ein ganz, ganz kleines Fischerdörfchen, ein wunderschönes Dörfchen, aber eben sehr, sehr klein. Und dort, das ist der Sitz des Gerichtes, das da zuständig war für diesen Prozess und auch für die Ermittlungen davor. Der Ermittlungsrichter arbeitet in einem ganz kleinen Gericht. Er hatte noch nicht einmal Computer zur Verfügung in der Anfangszeit, keine Schreibkräfte. Und er sah sich gegenüber sehr mächtigen Versicherungen einer großen Reederei, auch sehr aktiven Umweltaktivisten und auch der Umweltstaatsanwaltschaft. Und das ist diese schlechte Ausstattung des Gerichts ist der Grund, weshalb das alles so lange gedauert hat.
Wir bleiben beim Thema Umweltsünder, wechseln aber den Kontinent. In Ecuador hat der oberste Gerichtshof den US-amerikanischen Ölkonzern Chevron zu einer Buße von 9,5 Milliarden Dollar verurteilt, und zwar wegen Umweltverschmutzung im Amazonasgebiet. Das Gericht bestätigte damit frühere Schuldsprüche, halbierte aber die Geldstrafe. Chevron will sich weiter gegen das Urteil wehren. Uli Achermann.
Chevron anerkennt das höchstrichterliche Urteil in Ecuador genauso wenig wie alle jene der Vorinstanzen. Der Prozess sei nicht rechtsstaatlich geführt und Richter bestochen worden, behauptet der Konzern. Der US-Multi versucht sich vor Gerichten in den Vereinigten Staaten aus der Affäre zu ziehen, wo die äquatorianischen Kläger das Verfahren in den 90er Jahren gestartet hatten. Ein New Yorker Gericht entschied damals, dass der Prozess in Ecuador selbst stattfinden müsse. Chevron hat später die Ölfirma Texaco übernommen, die im ecuadorianischen Amazonasgebiet bis in die späten 70er Jahre Öl förderte. Ihr und ihrer Rechtsnachfolgerin Chevron werfen die Kläger vor, damals aus reinem Gewinnstreben auf die elementarsten Umweltschutzmaßnahmen verzichtet zu haben. Bohrschlamm sei in die Flüsse geleitet worden, statt vorschriftsgemäß zurück in die Tiefe. Die Becken für Ölrückstände habe Texaco nur mit einer dünnen Humusschicht zugeschüttet, sodass die Böden in der Provinz Sucumbíos großflächig belastet seien bis heute. In der hauptsächlich von Indios bevölkerten Gegend haben sich die Krebserkrankungen und die Todesfälle auffällig gehäuft. Einzelne Indianerstämme wurden richtiggehend dezimiert. Unterstützt von internationalen Umweltorganisationen klagte schließlich ein ecuadorianischer Anwalt im Namen von 30.000 Geschädigten. Chevron kritisiert vor allem die Rolle der Umweltorganisationen. Sie hätten den verschiedenen Gerichtsinstanzen in Ecuador vorsätzlich falsche Informationen und Gutachten vorgelegt. Auch Bestechung von Richtern und Staatsanwälten sei im Spiel gewesen. Die Kläger haben inzwischen in vielen Ländern Lateinamerikas und in Kanada beantragt, Aktiven von Chevron zu beschlagnahmen, damit die Geschädigten zu ihrem Recht kämen. Bislang geschah dies aber nirgends. In Ecuador selbst hat Chevron keine Vermögenswerte mehr, es gibt dort nichts zu holen. Im ecuadorianischen Amazonasgebiet wird nicht nur weiter Öl gefördert. Die Regierung in Quito will auch neue Felder erschließen, nachdem sie das Jasuni-Projekt für gescheitert erklärt hat. Der ursprüngliche Plan Ecuadors war, das Öl im Boden zu lassen und von der internationalen Gemeinschaft dafür entschädigt zu werden. Die Initiative Ecuadors für den Klimaschutz ist aber mangels Interesse der potenziellen Geldgeber gescheitert. Daraufhin hat Ecuador beschlossen, die neuen Ölquellen in einem Naturschutzgebiet im Amazonas-Urwald zu erschließen.
Uli Achermann. Ende des 19. Jahrhunderts begannen in Europa die ersten Ärzte, Schulklassen zu besuchen. Aus gutem Grund. Es grassierten Krankheiten wie Tuberkulose oder Kinderlähmung, die bei Kindern möglichst früh bekämpft werden mussten. Heute gehen die Ärzte in der Schweiz noch immer in Schulhäuser. Doch was sie dort machen, das hat nicht mehr viel mit ihren Aufgaben vor 100 Jahren zu tun. Raphael von Matt hat in der Stadt Zürich einen Schularzt begleitet.
Auf dem Pausenplatz ist es laut. Drinnen in einem Schulzimmer ist es dagegen ganz ruhig. Schularzt Christian Holm sitzt einer Viertklässlerin gegenüber.
Gibt's irgendwas an Überempfindlichkeiten? Etwas, was du nicht essen darfst? Oder wenn du es Büssi von der Großmama streichelst, dass du dann irgendwie eine Reaktion hast?
Bis jetzt weiß ich nicht, dass ich Allergien habe. Aber manchmal, wenn ich also Mandeln esse, dann wird mir also schlecht.
Nichts Schlimmes, meint Christian Holm. Er ist ein Arzt vom Typ Onkel Doktor, kein Halbgott in Weiß. Er trägt einen Pulli, ist um die 60, groß gewachsen, mit grauen Haaren und freundlichen Augen. Nun will der Schularzt vom nächsten Schüler wissen, ob er Sport treibe oder musiziere.
Was spielst du denn?
Saxophon.
Oh, das ist ja ganz lässig.
Der Schularzt hat keinen großen Auftritt vor der ganzen Klasse. Er kommt nicht mehr mit Spritze und Stethoskop in der Hand, sondern mit Kugelschreiber und Papier. Er ist heute mehr Berater und Betreuer der Kinder. Im zweiten Teil des Gespräches fragt der Schularzt, wann die Kinder zu Bett gehen und wie sie sich ernähren.
Wie sieht's aus mit einem Zmorgen?
Immer.
Immer. Das ist gut. Das ist vor allem gut für die Konzentration.
Ernährung ist heute wichtig für die Schulärzte, weil viele Kinder zu schwer sind. Und ein Thema wird immer bedeutender. Wie lange sitzen die Kinder jeden Tag vor dem Bildschirm? Die Kinder müssten unbedingt auch in der realen Welt Dinge anfassen.
Werken, basteln, sich musisch und sportlich betätigen können und dass die virtuelle Welt ganz klare Schranken hat, weil da droht wirklich die große Überflutung und das ist, denke ich, ein großer Auftrag.
Die Aufgabe des Schularztes sei heute deutlich anders als vor 100 Jahren, sagt Silke Schmidt-Ogier, die Co-Leiterin des Schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich.
Früher hat man wirklich noch schauen auf Untermangelernährung, auf auch hygienische Missstände. Also man hat angefangen, Duschen einzubauen. Das müssen wir heute eigentlich nicht mehr. Also die Kinder, von denen kann man eigentlich davon ausgehen, dass die körperlich in einem guten Zustand sind und dass wir da nicht neue Krankheiten ansprechen müssen.
Heute versuche der Schularzt vor allem im Gespräch herauszufinden, ob bei den Schulkindern alles in Ordnung sei, sagt Ärztin Schmidt-Ogier.
Wie geht's dem Kind auch seelisch? Natürlich, wie geht's dem körperlich? Macht's Hobbys? Macht's Sport? Also gibt's einen Ausgleich auch zur Schule? Wie erlebt's die Schule, seine Gespänli? Also das sind viel wichtigere Aspekte als das rein Körperliche, was früher ganz, ganz wichtig war.
Dazu kommen Impfungen und ein Seh- und Hörtest. Seh- oder Hörschwächen müssten möglichst früh entdeckt werden, denn gutes Sehen sei zentral für den Schulerfolg. Unterdessen untersucht Schularzt Christian Holm beim Viertklässler, ob er einen gesunden Rücken hat.
Jetzt machen wir noch ganz kurz auch die Prüfung von der Beweglichkeit. Wie gut kann sich dein Rücken biegen? Machen wir gerade zusammen. Dein Rücken biegt sich auch sehr gut. So, das war's schon.
Dann wartet bereits die nächste Klasse. Christian Holm verabschiedet sich von seinem jungen Patienten.
Danke dir, gell? Ciao.
Und wir verabschieden uns auch langsam. Das war ein Beitrag von Raphael von Matz. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Roman Metzer-Salma, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.